Ich bin ermutigt worden, meinen Sakko auszuziehen, weil es so warm ist. Und ich habe das tatsächlich getan. Es ist ja wirklich auch warm. Vor 14 Tagen in diesem Gottesdienst, einige werden sich vielleicht daran erinnern, da hat in der Zeit der Bekanntmachungen hat Pavel Kimenets das Wort ergriffen und hat uns ein paar Sätze erzählt. Er hat einen Bericht gegeben. Er hat beschrieben, wie er den Krieg erlebt, und zwar vor Ort. Ich war sehr berührt, ich war sehr beunruhigt. Ich war gedanklich danach sehr damit beschäftigt, mit dieser Darstellung, wie er die Krise erlebt. Und auch im persönlichen Gespräch hinterher mit ihm, da ist mir eigentlich klar geworden, wir haben in Pavel eigentlich ein Notfallseelsorger in der Ukraine, ne? Vor Ort. Es gibt sicher mehrere und viele, aber er ist so einer. Ein Notfallsorger, der für Menschen arbeitet, denen er sich zugehörig fühlt. Der für die Gemeinde arbeitet, um die er sich Sorgen macht. Aber der auch für sich selber sorgen muss. Hat ja erzählt, wie er Bombenangriffe erlebt. Der für sich selber mitten in der Krise sorgen muss. Nun ist mir klar, Pavel ist nicht der Einzige, der Krise erlebt. Und manche von uns hier in der Gemeinde erleben genau diese Krise sehr hautnah. Für Menschen in der Krise, und das meine ich auch allgemein, ist es besonders wichtig zu wissen und zu merken, Gott ist an meiner Seite. Und das ist jetzt auch mein Predigtthema. Gott ist an unserer Seite. Das Beste ist natürlich, eine Erfahrung zu machen. Und mancher kann erzählen, wie seine Erfahrung war, was er erlebt hat, wo er erlebt hat, Gott ist an meiner Seite. Aber wir haben auch zusätzlich viele Bibelstellen, die uns genau dies vermitteln und genau sicher machen wollen, Gott ist an unserer Seite. Ich habe erst für mich wieder neu entdeckt, dass die Offenbarung so ein Buch ist, das uns diese Sicherheit vermittelt. Gott ist an unserer Seite. Was heute passiert und was in Zukunft passieren wird, Gott ist an unserer Seite. Und ich habe irgendwie neu entdeckt, dass das Hauptthema der Offenbarung ist. Johannes, der Jünger Jesu, der die Offenbarung aufgeschrieben hat, dem hat Gott das auf ganz eindrucksvolle Weise gezeigt. Bevor Johannes sehen konnte, musste, was in der Zukunft noch kommt, hat er Gott gesehen. Ja, er hat Gott gesehen, wo Gott ist, was Gott tut und wie er ist. Und diese Gotteserfahrung ist die Grundlage, dass er alles andere, was Gott ihm dann gezeigt hat, wie Mächte gegeneinander streiten, damit er das verkraften, einordnen kann. So ist die Offenbarung tatsächlich eine Offenbarung Gottes. Deshalb schenkt Gott als allererstes diese Vision, dass er Gott sieht. Ohne diese Gotteserfahrung, Gott begegnet zu sein, kann das, was in der Offenbarung steht, nur Angst machen. Aber wenn wir Gott in diesem Kapitel 5 gehört auch dazu, geschaut haben mit Johannes, dann können wir getröstet sein und dann ist unser Vertrauen in Gott gestärkt, wie bei Johannes. Vor vielen Wochen habe ich schon einmal darüber gepredigt, über die ersten Verse von Offenbarung Kapitel 4, die Verse 1 bis 3, was Johannes gesehen hat. Und die entscheidenden Aspekte dieser ersten Verse, des ersten Gedanken der Vision, die Gott Johannes geschenkt hat, waren: Es ist ganz, ganz sicher, Gott hat alles im Griff. Gott ist bei seiner Arbeit. Das war die Formulierung, er sah Gott sitzen. Und ich hatte damals erklärt, im Orient heißt, wenn eine hochgestellte Persönlichkeit sich hinsetzt, dass sie die Arbeit aufnimmt. Gott ist bei seiner Arbeit. Seine Macht über alle Dinge ist ungebrochen. Wir dürfen uns in diesem tiefen Urvertrauen in Gott gründen. Wir dürfen gelassen und geborgen sein. Und das Zweite, was ich damals gesagt hatte, war die Ausstrahlung Gottes. Er hat Gott gesehen und er beschreibt diese Ausstrahlung Gottes. Wir sind fasziniert von Gott, wenn wir ihn entdecken. Wir bewundern ihn. Er weckt in uns die Entdeckerfreude, ihn immer tiefer zu entdecken. Wir sind berufen zu einem Leben im Staunen über Gott. Und jetzt möchte ich gerne mit euch weiter entdecken, wie das weitergeht. Was Gott Johannes zeigt in Kapitel 4. Und ich lese einfach mal die Verse, Johannes 4, ab Vers 2, zweiter Teil, bis zum Vers 8, erster Teil. Und sie, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, hatte das Aussehen wie der Stein Jaspis und Karneol und ein Regenbogen war rings um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Entschuldigung, jetzt geht's weiter. Das hatte ich beim letzten Mal als Grundlage der Predigt. Jetzt ab Vers 4 geht's weiter. Und um den Thron herum waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, bekleidet mit weißen Kleidern. Und sie hatten auf ihren Köpfen goldene Siegeskränze. Und vom Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Und 7 Feuerfackeln brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Vor dem Thron war ein gläsernes Meer, wie Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron 4 Tiere voller Augen, vorn und hinten. Das erste Tier war wie ein Löwe. Das zweite Tier war wie ein Kalb. Das dritte Tier hatte ein Gesicht wie ein Mensch. Und das vierte Tier war wie ein fliegender Adler. Und jedes der 4 Tiere hatte 6 Flügel. Sie waren ringsherum und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe, Tag und Nacht, bis dahin. Ich will versuchen, dass wir Gott in diesen Bildern entdecken, wie Gott ist. Denn das ist die Umgebung, die Gott sich geschaffen hat, die Johannes beschreibt. Diese Verse beschreiben den Himmel. Sie beschreiben die Umgebung des Thrones Gottes, also gewissermaßen Gottes Arbeitsplatz. Bis dorthin, wo ich gelesen habe, beschreibt Johannes, was er sieht. Das nächste, was danach kommt, da beschreibt Johannes, was er hört. Dafür haben wir heute gar keine Zeit mehr. Wir müssen uns eines bewusst machen, diese Umgebung ist Gottes Werk. Gott hat diesen Bezugsrahmen geschaffen. Warum? Weil Gott einen Platz brauchte, wo er seinen Thron hinstellt und sich hinsetzt und arbeitet? Nein. Sondern er hat das so geschaffen und so angeordnet und so eingerichtet, damit wir verstehen, damit wir Gott begreifen können. Eigentlich ein schönes deutsches Wort, begreifen, da, dass es wie zum Anfassen ist. Gott lässt uns gewissermaßen in seine Wohnung blicken. Wir dürfen uns dort umschauen, wie hat Gott sich eingerichtet. Der Bezugsrahmen zeigt sehr viel von dem und über den, der das erschaffen hat. Es gilt also zu entdecken, es gilt Gottes Wesen zu entdecken. Und das wollen wir tun. Und jetzt schauen wir um die Umgebung Gottes. Und das Erste, was uns auffällt, ist, wir entdecken 24 Throne, 24 Älteste, die auf den Thronen sitzen, die bekleidet sind mit weißen Gewändern und auf ihren Köpfen goldene Kränze tragen. Dieses Bildmotiv der 24 Throne ist komplett neu. In der Bibel, und in der ganzen Antike. Es ist einzigartig. In der gesamten Antike, innerhalb und außerhalb der Bibel, würde das nicht vorkommen, dass neben einem Herrscherthron ein weiterer Thron steht. Das gibt es nie. Wir haben im Bibelgespräch über Josef gesprochen und über Ägypten und über den Pharao. Stellt euch mal vor, der Pharao hätte gesagt, na klar, ich mache noch einen zweiten Thron neben meinem. Der hat alles getan, damit er nur seinen Thron dort sieht. Das gibt es nie, dass ein Herrscher neben seinem Thron noch einen anderen Thron zulässt. Wo kommt das vor? Stellt euch mal vor, wie anders unsere Welt wäre, wenn ein Präsident eines großen Landes zulässt, dass in einem kleinen Nachbarland auch ein Thron ist. Stellt euch mal vor, wie anders die Welt wäre, wie anders der Weltverlauf wäre. Stellt euch mal vor, ein großer Präsident über See würde zulassen, dass neben ihm auch noch andere Große mitentscheiden. Dieser ganze Kampf um die Zölle hat doch nur was damit zu tun, wir haben den großen Thron und nur wir, oder? Das kommt in unserer Welt nicht vor. Und auch damals kam das nicht vor, dass neben einem Herrscherthron noch andere Throne stehen. Wir kennen keinen irdischen Herrscher, der zusätzlich zu seinem Thron noch andere Throne zulassen würde und aufstellen lassen würde. Aber Gott macht das. Gott stellt neben seinen Thron, und das sind keine Thrönchen. Hier ist das gleiche Wort wie Gottes Thron. Er stellt daneben noch 24 Throne und hat 24 Älteste, die dort sitzen. Diese in der griechischen Formulierung wird erkennbar, dass die Throne um den großen Thron so angeordnet sind, dass die 24 Sichtkontakt, Blickkontakt zu dem mittleren Thron haben, zu Gottes Thron. Sind das jetzt Marionetten des großen Herrschers? Nein, überhaupt nicht. Wenn wir jetzt denken, da ist eine totale Abhängigkeit, wenn wir das negativ deuten, da hat Gott sich Marionetten geschaffen. Nein, das ist es nicht, denn über die 24 Ältesten wird dann eine hohe Würdigung gesprochen. Die 24 Ältesten sitzen auf Thronen, vergleichbar mit dem Gottesthron. Sie sitzen. Wisst ihr, was das bedeutet? Die arbeiten mit Gott gemeinsam. Die sind in Gottes Werk mit tätig. Thron ist die entscheidende Bezeichnung für herrschaftliche Macht und herrschaftliche Funktion. Das haben die. Das ist ein Attribut. Ein zweites Attribut, ach ja, ich hatte es gerade gesagt, sie sitzen. Sie sind mit Gott gemeinsam bei der Arbeit. Also keine Marionetten. Das dritte, sie tragen weiße Gewänder. Weiß drückt in der Bibel immer die Zugehörigkeit zu Gott aus. Sie gehören zu Gott. Das ist eine Einheit. Sie tragen besondere Gewänder. Dieses Wort Gewänder, dieser griechische Begriff, ist nicht einfach, sie sind bekleidet. Sie haben was an. Meint das überhaupt nicht. Sondern es gab in damaliger Zeit eine ganz bestimmte Kleidungsordnung, wer was tragen durfte. Und dieses Wort, was hier steht, das durften nur die Allerhöchsten tragen, die Allerwichtigsten, die höchste Macht hatten. Und dieses Gewand ging bis über die Knöchel. Jemand, der nicht so viel Macht hatte, schon vielleicht auch viel Verantwortung hatte, der hatte ein Gewand, da sah man die Knöchel. Aber in diesem Wort steht, dass das Gewänder sind, da sah man die Knöchel nicht. Eine hohe Würdigung, was das für Menschen sind. Sie tragen goldene Siegeskränze auf den Köpfen. Wisst ihr, wann man einen Siegeskranz bekommt? wenn man Sieger ist. Das heißt, hinter denen liegt schon eine Geschichte. Da liegt schon eine Vergangenheit und die ist nicht einfach. Da liegen vielleicht Kämpfe, da liegen Herausforderungen und diese 24 Ältesten haben siegreich diese Herausforderungen bewältigt. Jetzt tragen sie Siegeskränze. Das sind Wesen, die wissen, wovon sie sprechen, die etwas hinter sich haben, die ihre Arbeit tun auf diesen Thronen und erfolgreich tun. Und sie werden als Älteste bezeichnet. Könnt ihr euch eigentlich erinnern, dass unser Bundesrat einen Ältestenrat hat? Ich habe mal nachgelesen, 23 sind das, keine 24. Ja. 23 Älteste können Männer und Frauen sein, gehören zum Ältestenrat der Bundesregierung. Und die Qualifikation ist nicht, dass die jetzt besonders alt sind oder die Ältesten dort von den Abgeordneten, sondern besonders erfahren und in ihrer Erfahrung besonders gut. Das ist der Ältestenrat unserer Bundesregierung. Und dieses Wort Älteste, so ungefähr müssen wir uns das auch hier verstehen. Das sind also Wesen, das sind Personen, ja, diese Ältesten, die haben diesen Titel als Auszeichnung für Weisheit und Erfahrung. 6 Attribute höchster Wertschätzung, höchster Würdigung. Mit diesem Bild, 24 Throne und 24 Älteste, drückt Gott sein Wesen aus. Und das Wesen, das wir darin erkennen, ist, wir haben einen Gott, der teilen kann. Wir haben einen Gott, der geben kann. Wir haben einen Gott, der abgeben kann. Der das, was er ist und was er macht und was er kann, mit anderen teilt und sagt, ihr sollt auch können und machen und sein. So einen Gott haben wir. Wir haben keinen Gott, der sagt, Yahweh first, nur ich, nur wir. Sondern er sagt, nein, ich stelle diese Throne auf. Ihr 24 Ältesten, ich gebe euch das. So schafft Gott seine Umgebung im Anteil geben. Und eigentlich können wir das in der ganzen Bibel entdecken. Ging das schon nicht schon in der Schöpfung los? Da hat Gott gerade den Menschen geschaffen. Ich bleibe mal bei dieser Schöpfungserzählung, den Menschen modelliert. Und was macht er? Er bläst ihm seinen Atem in die Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Anteil geben Gottes, dass wir leben, dass du und ich atmen können, das verdanken wir, weil Gott Anteil gibt. Also bei weitem keine Marionetten, die wir sind. Ja, und auch wir haben Schöpfermacht. Wir können doch auch Leben in die Welt setzen, oder? Natürlich braucht es Umstände dazu. Aber Gott hat abgegeben, hat uns das gegeben. Er hat, als er den Menschen die Erde anvertraut hat, da hat er abgegeben und hat gesagt, herrscht über sie, kümmert euch um sie. Wir haben diesen anteilgebenden Gott. Er hat uns Entscheidungsmacht gegeben. Entscheidungsmacht, dass wir es so machen können, wir können es aber auch anders machen. Nein, unsere Welt ist nicht im Blick auf Gott nur schwarz-weiß. Wir müssen den richtigen Weg finden. Und wehe, wir finden den nicht, dann gibt es eine Strafe. Nein, so ist das nicht. Sondern Gott sagt, ich gebe Anteil, dass ihr mitentscheiden könnt. Und ihr könnt es so machen und ihr könnt es so machen. Das gebe ich in eure Hand. Wow. Welche Verantwortung uns Gott dort gibt. Gott gibt sehr gern Anteil an sich selbst. Gott ist ein Herrscher, der völlig anders herrscht als jeder andere Herrscher, den wir kennen, wie wir es von der Erde her gewohnt sind. Gott ist zwar im Mittelpunkt und alles hat seinen Bezug zu ihm und es ist auch gut, wenn wir den Blickkontakt halten und Gott dabei nicht aus den Augen verlieren bei der Verantwortung, die wir tragen und bei dem Tun, was wir können. Aber Gott gibt das in unsere Hände. Obwohl Gott alle Fäden in der Hand hat, ist er nicht dominant. Er unterdrückt niemanden, sondern Gott ist genau das Gegenteil. Er bringt seine Umgebung zum Blühen, indem er Anteil gibt. Das ist Gottes Wesen. Wir haben einen Gott an unserer Seite, der für uns ist, der ein gebender Gott ist, der Anteil an sich selbst gibt. Es ist Gott ganz wichtig, dass wir dieses Gottesbild tief in unserem Herzen tragen. Wenn Gott uns zeigt, dass er ein anteilnehmender Gott ist, indem er uns zeigt, hier 24 Throne, 24 Älteste, erfahren wir doch nicht, wer sind denn nun diese 24 Ältesten? Es gibt da etliche Spekulationen, wer das sein könnte, und manches ist auch nicht falsch. Aber wir wissen es nicht genau. Die Bibel selber erklärt es nicht genau. Aber diese 24 Ältesten kommen in der Offenbarung immer wieder vor. Sie behalten eine große Wichtigkeit. Wir gucken uns weiter um in Gottes Wohnung. Nachdem wir entdeckt haben, mit den 24 Thronen, was wir für einen Gott haben, sehen wir 7 brennende, lodernde Fackeln. Wir sind ja bei der Frage, wie hat Gott den Himmel eingerichtet? Was entdecken wir? Brennende, lodernde Fackeln. Ich glaube, in der deutschen Übersetzung steht nur brennende Fackeln. Aber dieses griechische Wort, das drückt mehr aus. Dieses Fackelnwort, das drückt aus, dass die lodern, dass die an sind, dass die funktionieren. Nicht nur mit einem Flämmchen, sondern da ist richtig was los. Auffällig ist, dass sie einen Bezug zum Thron haben. 7 Fackeln, brennende, lodernde Fackeln gegenüber dem Thron oder vor dem Thron. Dieses Brennen und Lodern, dieser doppelte Ausdruck, ist ein starker Akzent. Gott will uns zeigen, da passiert wirklich was. Diese Formulierung kommt auch nicht nur einmal in der Bibel, in der Offenbarung vor. In Offenbarung 1, da hat Johannes schon, als er seine Briefleser grüßt, von Gott grüßt, da schreibt er schon von diesen 7 Fackeln. In seinem förmlichen Briefeingang, Offenbarung Kapitel 1, da beschreibt er es bereits. Er beschreibt den, der da war, der da ist und der da kommt. Dann beschreibt er die 7 Fackeln und dann spricht er von Jesus Christus. Merkt ihr was? Der da war, der da ist, der da kommt, die brennenden Fackeln, das sind die Geister Gottes und Jesus Christus. Merkt ihr was? Aber darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Für den Juden Johannes war das Bild 7 Fackeln, das sind die 7 Geister Gottes, sofort klar, was damit gemeint ist. Denn für ihn als Jude war das ein Anknüpfungspunkt an die Schrift des Alten Testamentes, an das Jesaja-Buch. Denn im Jesaja-Buch, in Kapitel 11, Vers 2, da werden diese 7 Geister aufgezählt. Da werden sie qualifiziert, was das für Geister sind. Und zwar in der Weissagung auf Jesus heißt es, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Geist der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Und im Judentum hat jeder gewusst, es gibt 7 Geister Gottes, das sind die. Jesaja 11, Vers 2, dort steht das. Und Johannes war das sofort klar. Ich sag mal so, Gott hat das ja angeordnet, Gott hat das ja gemacht, was Johannes sieht. Und er hat das gesehen und sieht, der Geist Gottes lebt, brennt, lodert. Denkt mit mir daran an Beispiele, wie Gott im Feuer lodernd am brennenden Dornbusch sich Mose zeigt. Wir hatten gerade darüber in unserer Bibelbetrachtung gesprochen. Ein Feuer, das brannte und doch nichts verbrannte. Denkt mir an Pfingsten, als der Geist ausgegossen wird und zu sehen war, dass lodernde Flammen auf jedem der Jünger zu sehen waren, die dort anwesend waren. Für Johannes war es ein großer Trost. Gottes Geist ist an. Er brennt, er lodert in vollkommener Fülle. der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, des Rates, der Stärke, der Erkenntnis, der Furcht des Herrn, wäre eine eigene Predigt, darüber mal zu sprechen, was das bedeutet. Der Geist ist lebendig. Er lebt. Das hat er erlebt. Gott, du tust was, du machst was. Du schickst den Geist in die Welt, der sein Werk tut. Und ich sage euch, um nur mal diese 7 Begriffe in anderen Worten weiterzugeben. Wer göttliche Inspiration erlebt hat, wer Klugheit erlebt, wer positives Urteilsvermögen erlebt, wer hilfreichen Rat erlebt, wer erlebt, dass Dinge möglich werden, wer Durchblick erlebt und wer fröhliches Gottvertrauen, Furcht des Herrn, ich beziehe mich auf Psalm 119, da wird das als fröhliches Gottvertrauen geschildert. Wer das erlebt, der hat Gottes Geist erlebt. Ja, jetzt geht es weiter. Was er noch wahrnimmt, das sind Blitze und Donner, Getöse vom Thron aus und etwas, das sieht aus wie ein gläsernes Meer, so beschreibt er das. Wir gehen aus Zeitgründen nicht darauf ein, sondern ich will noch auf das Letzte in diesen Versen eingehen. Denn das, was Johannes in dieser Vision sieht, der Thronumgebung, das beginnt mit Himmelsbewohnern und es endet mit Himmelsbewohnern. Es begann mit den 24 Ältesten auf den Thronen und es endet in Vers 8, es endet mit 4 lebenden Wesen. Je nachdem, was ihr für eine Bibelübersetzung habt, kann es sein, dass bei euch nicht steht lebende Wesen, sondern Tiere. Manche übersetzen das so aus dem, was dann danach folgt, aus der Beschreibung. Aber ich möchte gern bei der wörtlichen Formulierung bleiben, dass hier 4 lebende Wesen sind. Ich lese es einfach mal vor. Ab Vers 6. Und in der Mitte am Thron und um den Thron 4 Wesen, voller Augen vorn und hinten. Das erste Wesen war gleich einem Löwen und das zweite Wesen war gleich einem Stier. Und das dritte Wesen hatte ein Antlitz wie ein Mensch und das vierte Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und jedes der 4 Wesen hatte 6 Flügel und sie waren rundum und innen voller Augen. Das ist nach meiner Luther-Übersetzung, die ich hier habe. Auch hier gilt, Johannes schildert seine Wahrnehmung, was er sieht. Es geht nicht gleich um Deutung, sondern es geht um die Darstellung, aus der wir wieder schlussfolgern können, wie Gott ist. Es ist für unseren mathematisch oder geometrischen Geist nicht zu fassen, was hier beschrieben wird. Inmitten des Thrones und ringsum des Thrones, im Ring um den Thron, 4 Gestalten. Also könnt ihr euch das vorstellen? In der Mitte des Thrones und im Kreis um den Thron gleichzeitig 4 Gestalten. Also das kriegen wir geografisch, mathematisch nicht mehr auf die Reihe. Was drückt das aus? Niemand ist so nah an Gott auf seinem Thron wie diese 4 Lebewesen. Sie sind so mit Gott verbunden wie niemand anderes. Das ist der Rekord. Die 4 Lebewesen werden vorsichtig verglichen. Johannes beschreibt, ich sah 4 Lebewesen, das eine war wie, ja, man merkt richtig, wie er ringt im Sprachlichen, wie ein Löwe. Das andere war wie ein Stier. Das dritte war, hatte so ein Antlitz wie ein Mensch. Und das vierte, das war so wie, das flog wie ein fliegender Adler. Für die Menschen damals, Johannes und die das damals in dieser Welt lebten, für den Orientalen war die Symbolkraft dieser 4 Begriffe sofort klar. Der Löwe gilt im Orient als das stärkste ungezähmte Tier. Der Stier Manche Bibelübersetzungen schreiben Kalb. Der Stier gilt im Orient als das stärkste gezähmte Tier. Der Mensch gilt im Orient als das stärkste Geschöpf. Und der Adler, eigentlich muss man sagen, Luther hat Adler übersetzt, Geier. Adler gibt es dort nicht. Ja. Der Geier gilt im Orient als der stärkste Vogel. Außerdem steht die Zahl 4 in der Offenbarung, wenn sie davor kommt, immer für die Schöpfung. Nord, Süd, Ost, West. Ne? Nord, Süd, Ost, West. Vorn, hinten, oben, unten. Wenn ihr das lest, dann wird immer unsere Schöpfung, Gottes Schöpfung, unsere Welt beschrieben. Dafür steht die 4. Die Bildersprache zeigt die lebenden Wesen, die Schöpfung. Nichts, ich sag's mal so, nichts hat Gott so nah an sich herangezogen wie die Schöpfung. Inmitten des Thrones und im Kreis um den Thron. Was sagt uns das über Gott? Es geht ja noch weiter. Die haben Flügel und die Flügel sind innen und außen voller Augen. Ein komisches Bild, ne? Ein eigenartiges Bild. Augen stehen in der Symbolik des Orients für Wahrnehmung. Wer Augen hat, kann Dinge wahrnehmen. Es tut gut, wenn wir wahrnehmen. Es tut aber auch gut, wenn wir wahrgenommen werden. Wir Menschen haben nur 2 Augen und deshalb haben wir eine eingeschränkte Perspektive. Aber stellt euch mal vor, wir hätten 4 Augen, 2 noch hinten. Wir hätten einen ganz anderen Rundumblick, oder? Jetzt stellt euch mal vor, unser Körper wäre in allen Richtungen voller Augen. Das ist dieses Bild. Die Möglichkeit der Wahrnehmung ringsum und inwendig, überall Augen. Diese Wahrnehmung bietet unendlich Perspektiven. Anders gesagt, die 4 Lebewesen des Thrones bekommen alles mit. Nichts entgeht dem Himmel. Das will ich ganz positiv deuten. Denn das ist eine ganz überaus tröstliche Botschaft. Johannes auf der Insel Patmos in seiner Situation, die vielen Christusgläubigen aufs Brutalste verfolgt. Sie kriegen die Botschaft, der Thron Gottes hat euch gesehen, hat alles gesehen. Der in einer Notlage ist, dem sagt Gott, ich habe dich wahrgenommen. Für jeden, der danach sucht, verstanden zu werden, dass man einfach mal seine Perspektive wahrnimmt, sagt Gott, ja, du bist wahrgenommen bei mir. Ich weiß, ich habe dich gesehen. Für jeden, der darum kämpft, dass man ihm glaubt, der Thron hat dich wahrgenommen und muss nicht mal glauben, der weiß. Der weiß und versteht dich. Mit dieser Botschaft kann der Leidende und Kämpfende, der Verzweifelnde und der Weinende zur Ruhe kommen. Der Thron Gottes hat uns wahrgenommen. Gott ist an unserer Seite. An anderer Stelle sagt die Bibel, die kleine Ameise ist gesehen. Der Spatz auf dem Dach ist gesehen. Die Blüte auf dem Feld ist gesehen. Und hier, ihr alle, die gesamte Schöpfung, ihr Menschen, seid von Gott gesehen. Der Mensch, der doch der Liebling Gottes ist, ja, Gott hat ihn wahrgenommen. Gott hat uns wahrgenommen. Dieser Gott an unserer Seite. Diese 4 lebenden Wesen, wie auch die 24 Ältesten, kommen in der Offenbarung immer wieder vor. Sie haben eine bedeutende Rolle. Und darauf gehen wir jetzt nicht ein. Sie antworten ganz häufig. Und sie antworten aus einem Herzen der Dankbarkeit, aus einer Geborgenheit. Sie antworten aus einem Lobpreis, aus einer Anbetung, weil sie diesen Schatz, den Gott hier zeigt, ich bin dein Gott, weil sie dem begegnet sind und weil sie das verstanden haben. Mit dieser optischen Wahrnehmung des Johannes endet der zweite Abschnitt in der ersten Vision des Johannes, Offenbarung Kapitel 4. Danach, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, beschreibt Johannes die akustische Wahrnehmung, die ebenfalls ganz überraschende Ermutigungsbotschaften offenbart. Zum Abschnitt, den wir heute betrachtet haben, lässt sich sagen, obwohl Johannes sehr vorsichtig ist mit seinen Formulierungen, äußerste Zurückhaltung übt, von dem berichtet, was er gesehen hat, klärt der Abschnitt ganz viel. Er verhilft uns zu einer Art Ordnung, unserer inneren Vorstellung von Gott und dem, wie Gott ist und was Gott tut, soweit wie es eben möglich ist. Gott ist mit allem verbunden. Alles ist in seinem Blickfeld. Bei seinem Thron läuft alles zusammen. Und doch dominiert Gott nicht. Er erniedrigt nicht, sondern er erhöht. Er gibt Anteil an dem, was er ist. Gott hat sich diesen Bezugsrahmen geschaffen und dieses Beziehungsgeflecht geschaffen, weil er jeden und jede von uns wahrnimmt. Was für ein Gott! Was für ein herrlicher Gott! Was für ein uns liebender Gott! Dieser Gott, der Gott an unserer Seite. Amen.